Weg mit Tabus. Hallo und herzlich willkommen bei Tabula Rasa, weg mit Tabus. Dieses Mal geht es bei uns um narzisstischen Missbrauch. Das heißt, es geht um Menschen, die von narzisstischem Missbrauch betroffen sind. Solch ein Missbrauch kann ja krasse Auswirkungen haben und er kann sich von Generation zu Generation vererben. Narzissmus ist ja auch in aller Munde, darüber wird viel gesprochen. Aber die Betroffenen, die sprechen da oft nicht drüber. Zum Beispiel, weil sie sich schämen oder weil sie gar nicht wissen, dass sie betroffen sind. Narzisstischer Missbrauch ist nämlich gar nicht so einfach zu erkennen und auch zu beschreiben. Im Studio sitzt mir heute meine geschätzte Kollegin Tine gegenüber. Hallo Tine, wie geht's?
Hallo, gut, und dir?
Naja. Wir sind zwei Journalistinnen des Saarländischen Rundfunks. Ich habe diese Folge recherchiert und Tine ist heute mein Co-Host. Sie hat also genau wie ihr noch keine Ahnung, was sie heute erwartet, und ich bin schon auf ihre Fragen gespannt.
Ich auch.
Wir lernen in dieser Folge Taku kennen. Er erzählt uns von seiner Beziehung zu seiner Ex-Freundin, die ihn zumindest zeitweise wirklich psychisch krank gemacht hat. Und wir sprechen mit Dr. Bärbel Wadetzki. Sie ist Psychotherapeutin und Expertin in Sachen weiblicher Narzissmus. Außerdem bin ich noch auf einen Autoren gestoßen, der für mich narzisstischen Missbrauch und dessen Konsequenzen besonders gut erklärt hat. Sein Name ist Heinz-Peter Röhr. Er ist Pädagoge und Sozialarbeiter und war über 30 Jahre lang an der Fachklinik Fredeburg-Sauerland für Suchtmittelabhängige tätig. Der hat auch sehr viele erfolgreiche Sachbücher geschrieben und ich werde mich in dieser Folge öfters auf ihn beziehen. Tine, wie stellst du dir denn einen Narzisst oder eine Narzisstin vor? Ich meine, gefühlt spricht ja jeder darüber und gefühlt kennt auch jeder irgendwie eine narzisstische Person.
Ja, also ich finde, man muss generell ein bisschen aufpassen damit, weil ich so das Gefühl habe, es ist irgendwie so ein bisschen im Trend, narzisstische Personen in seinem Umfeld zu haben oder jeden als Narzissten zu beschimpfen schon fast. Ja, narzisstische Personen stelle ich mir so vor, die sind sehr bedacht auf ihren eigenen Vorteil, versuchen Menschen in ihrem Umfeld emotional zu manipulieren, damit sie eben das erreichen, was ihnen gut tut und was sie sich so in den Kopf gesetzt haben.
Mhm. Ich dachte zum Beispiel früher immer, ein Narzisst oder eine Narzisstin, das ist so jemand, der sich ganz toll findet. Also wirklich so jemand, der ein mega krasses Selbstbewusstsein hat und irgendwie sich super geil findet halt so. Ich habe jetzt in der Recherche natürlich festgestellt, dass es gar nicht so ist. Man muss auch, wie du gesagt hast, wirklich aufpassen. Also wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, die können wirklich nur Fachleute diagnostizieren. Also das heißt PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen. Und das Ganze ist auch ein bisschen komplexer. Es gibt zum Beispiel auch so eine Form von Narzissmus, die heißt so versteckter Narzissmus oder verdeckter Narzissmus, Covert Narcissism in Englisch. Das könnte jetzt zum Beispiel auch eine nach außen ganz aufopferungsvolle Mutter sein, die sich aber ihren Selbstwert reinholt über ihre Kinder, zum Beispiel über deren Leistungen in der Schule. Und es ist auch so, dass also die meisten Personen jetzt auch nicht hundertprozentig durch und durch narzisstisch sind, sondern oft spricht man von narzisstischen Anteilen oder narzisstische Züge. Das ist eher oft, dass man nicht nur narzisstisch sozusagen strukturiert ist, die Psyche, sondern dass es da eben nur Teile gibt. Was aber alle diese Personen gemeinsam haben, ist etwas Entscheidendes. Sie können sich die Liebe nicht selbst geben und brauchen immer andere dazu. Das heißt also, die haben sowas, so kann man sich das vorstellen, wie ein löchriges Gefäß in sich. Und das muss immer ständig von außen aufgefüllt werden. Wie es sich anfühlt, mit so jemandem zusammen zu sein, das erzählt uns jetzt Taku. Taku ist Anfang 40 und kommt aus Hamburg. Und das ist auch nicht sein richtiger Name, weil er möchte gerne anonym bleiben. Und er erzählt uns von dem Tag, an dem er zum ersten Mal auf die Frau trifft, mit der er im Anschluss 2 Jahre lang zusammen sein wird. Und wegen der er im Endeffekt auch in einer Depression schlittern wird.
Wir haben uns auf einem Seminar kennengelernt. Das ist ein Seminar, wo man dann auch mal so ein bisschen durch den Raum geht und so weiter. Und wo man auch so ein bisschen Körperübungen macht. Und da haben wir uns quasi irgendwie ein bisschen magisch angezogen, kann man sagen.
Und er hat sich daraufhin auch ziemlich schnell in sie verliebt.
Sie hat was sehr Charmantes an sich. Und sie hatte eine sehr selbstbewusste Persönlichkeit, könnte man erstmal sagen. Also so wirkt sie in jedem Fall. Und sie hat sich enorm viel aufgebaut in ihrem Leben. Das hat mir ja auch imponiert. Also es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt gar nichts aufgebaut hätte oder so. Aber das, was sie alles so auch hat oder so, das wünschte ich mir in einigen Bereichen halt auch mehr.
bis hierhin jetzt noch eine klassische Situation, oder?
Ja, wobei ich finde, man hört jetzt auch schon raus, dass er sie so ein bisschen angehimmelt hat, ja, ab dem ersten Moment. Also sie stand schon automatisch auf einem Podest. Klar, das passiert auch bei normalen Partnerschaften, aber ich finde, das hört man jetzt schon ein bisschen raus.
Ja, das hast du auch schon ganz gut erfasst. Die beiden haben sich eben auf diesem Seminar kennengelernt und haben sich dann kurz gedatet und sind dann auch ziemlich schnell zusammengekommen. Was er am Anfang da noch nicht wusste, ist, dass diese seine Freundin, beziehungsweise heute Ex-Freundin, starke narzisstische Züge aufgewiesen hat. Aber irgendwie hat er schon auch von Anfang an gespürt, dass sich Liebe eigentlich nicht so anfühlen sollte.
Ich habe mich von Anfang an eigentlich auch bedrückt gefühlt und immer so ein bisschen in der Enge. Und eigentlich war es auch ziemlich schnell nicht harmonisch. Ich habe in ihr ganz viel Altes, was ich schon kannte, wieder gefühlt. Sie hat eine Ausstrahlung auf mich gehabt, wo ich eigentlich auch in ganz vielen Bereichen gar keine Verbindung zu ihr aufbauen konnte. Und das kam mir bekannt vor. Zum Beispiel, mein Papa war sehr dominant. Sie ist auch sehr dominant gewesen. Meine Mutter war sehr depressiv und sie hat auch eine depressive Ausstrahlung oft auf mich gehabt und hat das für mich auch ausgestrahlt. Also ich kann sagen, ich habe in diesen Menschen beide Anteile wieder gesehen und das kam mir sehr bekannt vor. Sie ist auch von Anfang an eigentlich nicht besonders gut mit mir umgegangen, also wie sie mit mir gesprochen hat. Also eigentlich ist es von Anfang an über meine Grenzen hinweggegangen und ich bin nicht immer sofort dagegen angegangen oder so. Und auch das ist mir bekannt.
Ja, also das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, jeder Mensch weiß von Anfang an, was gut für einen ist und was nicht. Also dass er das direkt so gespürt hat, dass da irgendwas nicht stimmt und dass sich Liebe vielleicht anders anfühlen sollte. Klar fragt man sich dann so, okay, aber warum hat das so lange gemacht? Na, das wird uns ja wahrscheinlich nur verraten. Aber es ist interessant, dass das eigene Unterbewusstsein das einen schon so ein bisschen signalisiert, finde ich. Und was ich auch krass finde, ist, also die Eigenschaften, die er aufgezählt hat von seinen Eltern, das sind ja, waren ja sehr wahrscheinlich Eigenschaften, die er eigentlich nicht gut fand, also eher abgelehnt hat. Und dann hat er sie aber unterbewusst dann auch anscheinend in seiner Ex-Freundin gesucht. Also genau da nochmal angeknüpft. So, es war halt bekannt, es war irgendwas, was er nicht mochte, aber trotzdem hat ihn das so angezogen, oder sehe ich das falsch?
Ja, der hat auch gesagt, dass sie haben sich so magisch angezogen. Mhm. Ist ja interessant, weil man ja auch dann irgendwie diese Dynamik aus der Kindheit kennt und weil sich das dann, auch wenn es vielleicht nicht so gut war, vertraut anfühlt, wiederholt man das Ganze wieder, also dieses Vertraute. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sich jetzt Menschen auf eine toxische Beziehung zum Beispiel mit einer narzisstischen Person einlassen, weil sich eben dort diese Kindheitstrauma wiederholen. Mhm. Macht eigentlich keinen Sinn, aber kennst du Dr. Nicole LePera?
Nee, sagt mir jetzt nichts.
Die ist besser bekannt als The Holistic Psychologist.
Ah ja, kenne ich.
Auf Instagram.
Ja.
Die hat nämlich Millionen von Followern. Sie ist eine Psychologin und sie beschäftigt sich auch viel mit Kindheitstraumata und wie man davon heilen kann. Mhm. Und die sagt eben, dass wir alle in uns unterbewusst natürlich das Bedürfnis haben, unsere Familiendynamiken zu wiederholen. Und wir machen das, weil wir die praktisch im Nachhinein versuchen zu reparieren, zu korrigieren und eben von der Vergangenheit zu heilen. Aber ist natürlich dann auch so, wenn du einen narzisstischen Elternteil zum Beispiel hattest, wie jetzt anscheinend vielleicht Taku oder zumindest ein Vater, der vielleicht auch narzisstische Züge hatte, dann ist das ja natürlich dann auch eher möglich, dass du dann auch wieder an eine narzisstische Partnerin gerätst.
Mhm. Also dass man quasi das, was man schon durchlebt hat und eigentlich nicht gut fand, nochmal auf sein eigenes Leben, sein Umfeld oder Partnerschaft in dem Fall projiziert.
Genau.
Und das nochmal aufzuräumen quasi oder die Chance zu haben, das nochmal aufzuräumen.
Genau, richtig. Ja, und du willst jetzt wahrscheinlich auch wissen, was denn Taku so Schreckliches erlebt hat in dieser Beziehung zu seiner Ex-Freundin. Es kam häufig vor,
dass man sofort sehr schnell aggressiv wird, so ein bisschen von oben herab so ein Behandeln. Also eigentlich nicht ein Behandeln wie auf Augenhöhe und auch schnell außer Haut fährt. Und das waren auch immer so Sticheleien, schon so ein bisschen so, dass das, was ich so mache, dass das ja eigentlich gar nicht so gut ist. So, also es kamen schnell so auch so Ansätze von Abwertung, dass ich so viel meditiere, ist nicht gut, zum Beispiel.
Genau, meditieren ist so eins seiner Hobbys, falls man das sagen kann, oder etwas, was er sehr viel betreibt. Der hat mir auch noch ein konkretes Beispiel gegeben.
Wir waren zusammen tanzen und das war für mich keine einfache Situation, da überhaupt hinzufahren, das nochmal so zu machen, so mit dieser Musik und sich da frei zu bewegen und so. Und dann hat sie es abgewertet, dass ich mich ja nicht frei genug dabei bewegen würde. Das ist nur ein Beispiel. Also das, wie ich es mache, reicht nicht, ist nicht gut genug. Und gleichzeitig im Nachhinein, aber ich bin ja immer so euphorisch, sich selbst aber besser darstellen. Und das gibt es in allen möglichen Variationen.
Also sie hat eigentlich genau das gemacht, was du am Anfang gesagt hast, dass sie auf einem Podest steht und ja, sich selbst wahrscheinlich auch so gesehen hat, dass sie alles besser macht als er und sie alles in Frage gestellt hat oder kritisiert hat, was er gemacht hat.
Ich finde auch, das hört sich irgendwie so von ihr aus gesehen jetzt so nach ständiger Abwertung an, als ob sie ihn halt so klein machen wollte. Und ich meine, sie hätte ja auch sagen können bei dem Tanzen zum Beispiel, ja, super, wie gut du das jetzt schon kannst. Ich weiß, das ist für dich nicht so einfach oder so. Ja. Aber ja, so diese Dynamik, was du gesagt hast, einer ist so da oben und der andere ist irgendwie da unten.
Wenn ich nicht ihr das gegeben habe, was sie wollte zum Beispiel, dann konnte von einer Sekunde zur anderen eben noch freundlich in total böse und aggressiv übergehen. Wir haben Urlaub gemacht in Paris und wir waren enorm viel unterwegs. Dieser Urlaub war alles andere als romantisch. Da wurde ich eigentlich eher durch die Gegend gehetzt, könnte man sagen. Dann war der Punkt, das war auch der letzte Tag quasi, wo wir dann noch ein bisschen Zeit hatten. Und ich hatte gesagt, okay, ich kann jetzt nicht nochmal in die Stadt fahren. Ich muss jetzt mich mal ein bisschen ausruhen, das war echt viel. Den Willen hat sie nicht bekommen, also nochmal rauszufahren, dann ist sie sofort in Heulanfälle. Und das ist sehr stark ausgeprägt. Das kann in allen möglichen Variationen passieren, ganz klein. Und vorher war aber gefühlt noch alles gut. Damit konnte ich natürlich erstmal gar nicht umgehen, so richtig. Und ich bin halt immer die ganze Zeit so quasi am Anfang noch so gewesen, okay, ich will ja aber auch dafür sorgen, dass es ihr gut geht.
Ja, also alles, was er schildert, klingt natürlich nicht geil. Also sie hat tatsächlich nur auf sich selbst geachtet, wenig auf ihn. Und ich hatte so das Gefühl, er hatte jetzt auch nicht wirklich viel Mitspracherecht. Und da stellt sich mir die Frage, er klingt ja sehr unglücklich. Warum hat er es nicht beendet? Also warum hat er da nicht losgelassen oder nicht erkannt, dass das jetzt ihn auch nicht glücklich macht? Weil er versucht, ihr was Gutes zu tun, aber vergisst sich dabei ja total selbst.
Ja, ich kann dir das auch nicht beantworten, aber ich glaube, dass es gar nicht so selbstverständlich ist. Es suchen sich ja immer, das ist ja ein bisschen wie dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ne? Es gibt da immer diese Dynamik von zwei Menschen und der eine nimmt sich extrem zurück, findet seine Bedürfnisse gar nicht so wichtig. Und der andere tut dann halt auch so, ja, deine Bedürfnisse sind ja auch gar nicht so wichtig. Und du bist gerade verliebt und es ist ja auch bei uns so. Ich meine, wir haben wahrscheinlich alle nochmal irgendwie Beziehungen gehabt, wo man ganz schön lange was ausgehalten hat, wo man vielleicht irgendwie dachte, so hätte ich auch schon ein Jahr früher Schluss machen können. Also das ist ja sowieso eine Sache, wenn man mal liebt, dass man nicht so schnell Schluss macht. Aber ich glaube, dass es diese Dynamiken von narzisstischen Beziehungen auch nochmal besonders sind. Und da möchte ich dir jetzt Dr. Bärbel Wadecki vorstellen. Die ist nämlich Psychotherapeutin und beschäftigt sich seit langem mit narzisstisch geprägten Beziehungen. Und die sagt uns mal, was das ist.
Das ist eine Paarbeziehung, wo es immer nur ein Oben und Unten gibt. Also eine Person ist immer über der anderen. Es gibt keine Augenhöhe im Sinne von, wir achten uns gegenseitig. Die fehlt. Denn es muss immer sozusagen einer über dem anderen sein, um Kontrolle über die Beziehung und über den anderen zu haben und auch eben um sein eigenes Selbstwertgefühl einigermaßen stabil zu halten. Was fehlt, ist ein Wir. Ein Wir entsteht immer auf der Ebene von Gleichrangigkeit.
Genau, so sind halt narzisstische Beziehungen strukturiert. Und ich glaube, dass auch sich viele Leute fragen, wie kann ich denn erkennen, dass ich in einer Beziehung mit einer narzisstischen Person bin oder was für Merkmale gibt es da? Ja. Ich meine, man findet ja auch online immer ganz viel so fünf Anzeichen, dass du mit einem Narzissten, dass du den datest oder irgendwie so weiter. Ist dir sowas auch schon mal umgekommen?
Ja, klar. Das habe ich schon überall gesehen und ich wollte dich jetzt auch gerade fragen, ob du da irgendwie ein paar Infos einsammeln konntest.
Ich kann natürlich seriös, habe ich natürlich die Expertin gefragt, aber darauf wollte sich jetzt Bärbel Wadecki nicht so gerne einlassen, da irgendwie so Punkte aufzuzählen. Das fand sie einfach nicht zielführend.
Wenn ich mich in einer Beziehung nicht wohlfühle, dann kann ich natürlich gucken, was heißt das? Also der andere ist schuld, weil er mich emotional missbraucht. So kann ich das natürlich sehen. Ist aber nicht hilfreich. Wenn ich das Gefühl nicht habe, dann kann ich sagen, hallo, hier läuft was, wo ich mich nicht wertgeschätzt und gesehen und gehört fühle. Ob ich das jetzt nun narzisstische Beziehung nenne oder ob ich das psychopathische Beziehung nenne oder ob ich das narzisstische Missbrauch nenne, spielt nur zweitrangig eine Rolle, weil allein der Begriff verändert ja noch nichts.
Also die findet das gar nicht so zielführend, dass man sich jetzt mit dieser Begrifflichkeit von Narzissmus so dolle auseinandersetzt. Sie findet das halt eher wichtig, dass man selber, wie man sich fühlt praktisch in einer
Dass
Beziehung.
man darauf achtet, dass man eine selbsterfüllende Beziehung führt auch. Ich glaube aber, ja, ich finde es ein bisschen schwierig, das zu greifen, weil ich glaube, so ein Ratschlag, den hört man mal. Aber wenn du dann tatsächlich in der Beziehung bist, gerade wenn du eine sehr aufopferungsvolle Person bist, ist es ja schwierig, da dann zu sagen, ja, irgendwas läuft hier falsch, weil es ist halt schwierig zu greifen, ne? Vor allem, wenn du in der Situation selber steckst.
Ja, mir ging das eigentlich ganz genauso, da ich mir überlegt habe, wenn man selbst betroffen ist, dass man vielleicht schon wissen will, was
Genau.
ist das denn? Was ist narzisstischer Missbrauch? Was ist ein Narzisst? Und dass es einem vielleicht dann schon helfen kann, was, wie das genau definiert wird. Deswegen habe ich sie danach auch gefragt und sie hat das jetzt so definiert.
Wenn ich einen anderen Menschen dazu benutze, um meine eigenen narzisstischen Bedürfnisse zu befriedigen, das heißt, dass dieser Mensch in einer gewissen Weise funktionalisiert wird, da geht es mir dann nicht um den Menschen an sich, sondern es geht mir darum, ob er diese narzisstischen Wünsche in mir befriedigen kann oder nicht. Und wenn dieser Mensch es nicht kann, dann trenne ich mich von diesem Menschen und suche mir jemand anderen. Das heißt, im narzisstischen Missbrauch wird die Autonomie und die Eigenständigkeit des anderen Menschen nicht gewürdigt. Dieser Mensch wird im Grunde, wenn man so will, einverleibt für die eigene Befriedigung.
Ich finde es gerade ein bisschen witzig, dass sie sagte, ja, wenn es nicht so ist, dann trenne ich mich und gehe eine andere Partnerschaft ein. So einfach ist das ja meistens nicht. Also auch da, ich verstehe, was sie meint, aber auch da denke ich mir, bevor man das Ganze so reflektieren kann, muss ja erstmal ein bisschen Zeit vergehen. Also du wirst ja nicht bei dem ersten Anzeichen schon direkt die Narzisstenfahne schwingen und sagen, das ist jetzt eine toxische Beziehung, sondern du durchlebst ja erstmal ein paar Phasen auch,
Sie
ne?
hat das jetzt aus der Perspektive der Narzisstin beschrieben. Also das heißt, wenn die narzisstische Person nicht das bekommt von der anderen Person, was sie
Ach
möchte, was
so.
sie braucht, dann sagt sie, ich trenne mich von dir, dann hole ich mir halt jemand anderen, der mir das geben kann.
Okay.
Für die andere Person, die sozusagen auf der Empfängerseite ist des Missbrauches, falls man das so sagen kann, also die missbraucht wird, für die bedeutet das, dass sie nicht wirklich wahrgenommen wird, oder nicht als Individuum wahrgenommen wird und für die Dinge geliebt wird, die sie einfach ist. Und vielleicht ist auch jetzt wichtig zu sagen an der Stelle, es gibt ja nicht nur narzisstische PartnerInnen, sondern es gibt auch narzisstische Elternteile natürlich. Da habe ich jetzt auch drüber gelesen in dem Buch von Heinz-Peter Röhr, das ist dieser Experte, den ich anfangs erwähnt habe, der eben auch Pädagoge und Psychotherapeut ist. Und der hat ein Sachbuch geschrieben, das heißt Narzissmus dem inneren Gefängnis entfliehen. Ich fasse jetzt einfach mal so ein paar Punkte, die mir wichtig erschienen, zusammen. Narzisstische Eltern, die sind oftmals emotional überhaupt nicht reife Persönlichkeiten. Ja? Also die sehen jetzt die Kinder nicht als Individuen, sondern auch als sozusagen Werkzeuge, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das hört sich jetzt irgendwie so blöd an, aber ich glaube, die glauben einfach, dass die Kinder dafür verantwortlich sind, sie glücklich zu machen. Ja, also die nehmen die nicht so wahr, du bist eine eigenständige Person, die vielleicht eigene Gedanken, Gefühle und auch Bedürfnisse hat, sondern die zählen alle nicht so viel wie deine, beziehungsweise nur wenn die dem entsprechen, was du gerne
Ja,
möchtest.
also das klassische Beispiel, die Mutter wollte Tänzerin werden, hat es aber nicht geschafft und deswegen triezt sie jetzt ihre Tochter zu jedem Training, damit die es schafft. So.
Zum Beispiel, sowas könnte das sein. Das kann vieles sein. Ja. Das kann, ich will nicht sagen, so.
Klar, das
aber das ist halt, genau, die, also das Schwierige daran ist halt, dass sie diese Kinder so eigentlich als Verlängerung von sich selber sehen. Und zum Beispiel könnte das auch über die Leistung in der Schule sein. Und du holst dir praktisch als Elternteil dann den Selbstwert dadurch rein, ja. Oft kommt es dadurch zu einem Rollentausch. Also die Kinder nehmen dann die Rolle des Elternteils an und fühlen sich verantwortlich und sind vielleicht froh, wenn sie Vater oder Mutter für einen Moment auch glücklich machen können. Und das ist natürlich traumatisch, weil wenn aus diesen Kindern irgendwann Erwachsene werden, dann können das zum Beispiel sehr, sehr perfektionistische Menschen, die sehr leistungsgetrieben sind, wahrnehmen, weil sie wurden ja nicht für sich selbst geliebt, sondern für die Leistung, die sie eben für die Eltern bringen. Das ist natürlich auch eine erhebliche Kränkung, weil du halt eben irgendwie schon diesen Grundsatz mitbekommst, ich muss viel tun, um geliebt zu werden. Ja? Das kommt nicht von alleine, sondern nur, wenn ich leiste sozusagen. Mhm. Und es ist natürlich ein Problem, wenn diese Kinder dann älter werden und vielleicht unabhängiger werden und vielleicht Sachen machen wie, weiß ich nicht, eine Partnerin oder einen Partner suchen. Dann werden sie diese Versuche, in die Eigenständigkeit reinzukommen, werden oft untergraben dann von diesen Eltern oder auch vielleicht sogar bestraft. Also zum Beispiel, dass man dann, wenn man das und das macht, aus der Familie fliegt oder solche Androhungen könnten halt
oder
zum
auch
Beispiel
auch
kommen.
Liebesentzug dann wahrscheinlich.
Richtig, ne? Genau. Und da gibt es eben so verschiedene Manipulationstechniken. Es ist, glaube ich, jetzt wichtig zu verstehen, dass diese Manipulationstechniken, über die wir jetzt gleich sprechen, nicht an sich Merkmale von narzisstischen Menschen sind, sondern die könnte auch jemand anderes einfach benutzen, wenn er sozusagen das erreichen will, dass du das machst, was er gerne möchte. Aber sie spielen eben in diesem narzisstischen Missbrauch auch eine Rolle. Das gibt zum Beispiel sowas, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dieses klassische Gaslighting. Mhm. Weißt du, was das ist?
Gaslighting ist doch eigentlich...
Also das Gaslighting bezeichnet an sich eine Form von psychischer Gewalt, bei dem die Opfer so stark durch Lügen, Leugnen und Einschüchterungstaktiken manipuliert werden, dass sie anfangen, an ihrem Verstand zu zweifeln. Das heißt also, deine eigene Art der Realität, die wird dir abgesprochen. Wenn zum Beispiel, wenn jemand sagt, du lebst in deinem eigenen Film... Du lebst völlig in einer anderen Welt als alle anderen Menschen. Das ist nie passiert.
Du bist nicht normal.
Oder du bist nicht normal, genau. Ja. Sodass du irgendwann denkst, ich bin ja dann vielleicht wirklich nicht normal. Oder das sind übrigens Sachen, die habe ich nicht aus dem Buch. Das sind so Sachen, die ich online recherchiert habe. Zum Beispiel dieses Angst und Unsicher machen. Also praktisch das eigene Selbstbewusstsein zu untergraben und dir das Gefühl zu vermitteln, ja, du kommst ja gar nicht klar alleine in dieser Welt. Oder so Entscheidungen, dass man, na, bist du dir sicher, dass du das so machen willst, dass du unsicher wird, dass du nicht deine eigenen Entscheidungen treffen kannst und praktisch die Bestätigung von diesem Elternteil brauchst. Oder der Klassiker auch so Schuldgefühle machen, ja. Also dass wenn du dann deine eigenen Bedürfnisse anmeldest, dass du dann als extrem egozentrisch dargestellt wirst oder dieses, ja, du bist so undankbar, ich habe alles für dich getan, ich habe dir so sehr geholfen und was machst du? So diese krassen Schuldgefühle, die da, mit denen da gearbeitet wird.
Ja.
Oder noch sowas, ich glaube, du hast es eben auch schon gesagt, dieses Silent Treatment, also dass du einfach angeschwiegen wirst, ignoriert wirst, so dass du einfach nicht mit dir gesprochen wird, was auch sehr, sehr kränkend ist, weil das dir auch so suggeriert, wenn du nicht so machst, wie ich will, dann existierst du nicht mehr für mich.
Ja.
Ne? Und ich meine, klar, dass daraus dann irgendwann mal Erwachsene vielleicht entstehen, die so eine Konfliktscheue, weil so ein Konflikt ist ja dann was ganz, ganz Schlimmes. Das klar, kann, ich habe auch gelesen von Leuten, die dann teilweise Tage, Wochen oder sogar Monate lang ignoriert wurden.
Boah, das klingt echt fies.
Ja, also diese Folgen vom narzisstischen Missbrauch können schon gravierend sein. Daraus können Beziehungstraumata oder Bindungsangst, Verlustangst entstehen. Es kann zum Beispiel den Betroffenen schwerfallen, Entscheidungen zu treffen, Grenzen zu setzen. Ja, und es dauert natürlich dann auch später lange Zeit, manchmal vielleicht sogar ein ganzes Leben, bis du das wieder los wirst und vielleicht herausfindest, wer du wirklich eigentlich bist.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich musste jetzt bei der Aufzählung gerade auch so ein bisschen an eine Freundschaft von mir denken. Also wir waren eigentlich enge Freundinnen, also sehr, sehr eng miteinander und haben uns auch alles erzählt und sehr viel Zeit miteinander verbracht. Aber die Freundin hat sich immer wieder nochmal so von mir abgewandt. Also immer, wenn irgendwas passiert ist, was ich halt wollte und sie nicht wollte, dann hat sie sich von mir abgewandt. Da war ich noch relativ jung, so 14, 15. Sie hat mich dann auch ignoriert und mich hat das total fertig gemacht. Also ich wusste gar nicht, was los ist, habe natürlich alles in Frage gestellt, was ich mache. Vielleicht bin ich zu weit gegangen, vielleicht hätte ich das anders klären sollen, vielleicht hätte ich das gar nicht ansprechen sollen. Also ich habe wirklich ganz ungesund dann angefangen, darüber nachzudenken, was ich falsch machen würde, ohne darüber nachzudenken, dass sie sich vielleicht falsch verhält. Und ich weiß jetzt nicht, ob das narzisstische Züge hatte, aber...
Kann man halt nicht wissen, das ist eine Manipulation, genau.
Genau, aber es war eine sehr ungesunde Freundschaft. Also ich bin auch froh, dass ich die los bin, sage ich jetzt mal.
Ja, und du hast ja auch zum Anfang gesagt, warum ist jetzt der Taco so lange in dieser Beziehung geblieben? Aber ich glaube, dass man halt vielleicht auch das gar nicht so weiß, wenn man halt denkt, ja, ich bin es selber schuld oder da so drin ist. Diese Ebene zu haben, der Reflexion, da kommen auch viele gar nicht hin. Also das ist auch öfters so dieser narzisstische Missbrauch, das wird gar nicht so oft erkannt, dass das mit einem gemacht wurde. Ja. Das ist schon dann ja eine emotionale Reife oder beziehungsweise ein gewisses Level an Reflexion, die das erfordert.
Genau.
Zurück zu Taco. Er hat sich ja in einer Beziehung wiedergefunden, die jetzt von Anfang an nicht so harmonisch war, die sogar teilweise ziemlich schrecklich war. Aber er ist trotzdem nach kurzer Zeit dann mit seiner Freundin oder heute Ex-Freundin zusammengezogen. Ein Fehler, wie er eigentlich im Nachhinein jetzt findet.
Als wir zusammengezogen sind, ist vor allen Dingen ja auch mit mir eins passiert. Mein persönliches Gefühl zu mir selbst war in kürzester Zeit ausgehebelt. Ich habe dann erstmal geschaut, okay, mit dir muss ja wirklich irgendwas nicht stimmen, weil das wurde mir auch ziemlich genau versucht von ihr klarzumachen, dass mit mir was nicht stimmt. Letztendlich habe ich ein Menschen an meiner Seite gehabt, der extrem empathielos ist. Und ich bin eigentlich ein sehr empathischer Mensch. Das heißt, dieser Anteil wurde bei mir überhaupt nicht bedient, also wirklich echte Nähe. Und dass keine Nähe stattgefunden hat nachher, wurde alles so dargestellt, dass das nur meine Schuld ist. Also es ist wie du kriegst keine Liebe von mir, weil du bist nicht richtig, wie du bist. Du machst das verkehrt und deswegen ziehe ich mich jetzt zurück. Es ist wirklich eine sehr große Verletzung, die dann dadurch stattfindet. Also es kamen oft Abwertungen. So wie ich jetzt bin, musst du dich nicht wundern. Ne? So wie du jetzt bist, bist du ja nicht mehr anziehend. In der Situation gehe ich dann nicht sofort hinein und sage, hey, sag, weißt du was, ehrlich gesagt, verletzt mich das, wie du das gerade zu mir sagst, sondern habe mich in der Situation noch zurückgenommen, weil da war ich noch nicht so weit, wie ich jetzt bin. Also lachen konnte ich in kürzester Zeit überhaupt nicht mehr. Ich wurde immer trauriger und meine Hobbys habe ich dann, also ich trommel, ich spiele Djembe eigentlich, das habe ich nachher dann auch gar nicht mehr machen können. Bereits im Februar, wir sind im November zusammengezogen, im Februar war die erste Krankmeldung von mir, weil ich emotional schon so ausgenockt war, weil ich das alles gar nicht, also ich konnte es alles gar nicht verarbeiten, was da stattgefunden hat so richtig. Und insgesamt war ich nachher über 6 Monate krankgeschrieben.
Krass, dass das so solche Ausmaße angenommen hat. Ja, ich finde das irgendwie ganz, ganz schwierig anzuhören auch. Also, dass er sich so selbst verloren hat, dass er so seine Lebenslust verloren hat, dass er seine Hobbys aufgegeben hat und sich selbst so in Frage gestellt hat. Ne? Also, das ist schon echt, das sollte nicht passieren in einer Beziehung. Ja, traurig irgendwie.
Ich glaube auch, das ist dann wahrscheinlich wirklich täglich so eine ganz, ganz schlimme Dynamik dann zwischen zwei Leuten. Und das geht natürlich dann auf Dauer gar nicht gut. Also die zwei haben sich dann auch entschlossen, dass er dann erstmal eine neue Wohnung sucht. Mhm. Aber eigentlich noch unter der Prämisse, dass sie wieder zusammenfinden. Ich glaube, er wollte auch zu dem Zeitpunkt nochmal mit ihr zusammenkommen. Aber erst in dieser Distanz, als er dann eine neue Wohnung gefunden hat, ist ihm eigentlich so klar geworden, was alles passiert ist.
Also ich war sehr oft noch sehr wütend auf sie. Also wirklich richtig verletzt, enttäuscht. Und sauer einfach auch. Dann kommen auch immer mal so Fantasien auf, dass ich hier dann am liebsten einfach irgendwie einen Eimer Wasser über den Kopf oder so, ne? So irgendwie bloßstellen oder so, ne? Also wirklich böse auch richtig so, ne? Verletzt. Nach all dem, was ich jetzt aber so immer mit mehr Abstand und so, möchte ich am liebsten dahin kommen, dass ich für sie Mitgefühl habe, tatsächlich Dankbarkeit, was ich auch jetzt habe schon, für diese Erfahrung.
Das finde ich schön, dass er das so sagen kann. Also, dass er auch dankbar ist für diese Erfahrung, weil das Der O-Ton davor klang ja so dramatisch auch, ne? Und dass ihm das halt alles genommen hat irgendwie, aber dass er auch aus der Sache gehen kann und trotzdem dankbar ist, dass er die Erfahrung machen konnte und ja, also total stark anscheinend auch da rausgeht.
Ja, ich glaube, das passiert jetzt nicht so von alleine und ich glaube, das war jetzt für ihn auch so ein langer Weg. Er spricht da was ganz Wichtiges an. Er hat ja auch von diesen Wutgefühlen am Anfang gesprochen, die er hatte durch die Erfahrung. Das ist so was ganz Wichtiges, hat er mir auch gesagt, damit umzugehen, praktisch diese Gefühle zu akzeptieren und auch zu verstehen lernen, zu verstehen, was dahinter steckt. Und auch dieses Mitgefühl für in dem Fall seine Ex-Partnerin, also die narzisstisch strukturierte Person zu empfinden. Und ich glaube, dafür ist es halt ganz wichtig, dass man versteht, wie Narzissmus überhaupt entsteht. Es ist nämlich so, dass diese narzisstisch strukturierten Leute, das sind ja auch jetzt irgendwie keine Monster, keine Leute, die einem wirklich das Leben zur Hölle machen wollen, sondern das sind Leute, die auch sehr, sehr leiden unter sich selbst, aber auch unter ihren problematischen Beziehungen zu anderen. Und das liegt vor allem an einem brüchigen Selbstwertgefühl.
Beim narzisstischen Missbrauch geht es ja darum, dass mein eigenes Selbstwertgefühl, mein Selbstbild durch den anderen bestätigt oder aufgebaut werden muss.
Genau, was Bärbel Badetzky jetzt da beschreibt, das nennt man auch narzisstische Bedürftigkeit. Und das ist schon eine Sache, die sehr tragisch ist. Ich finde auch nochmal, dass Heinz-Peter Röhr das auch ganz gut beschreibt. Das habe ich mal als Zitat sozusagen einlesen lassen. Das ist nicht seine Originalstimme.
Das zentrale Problem von Menschen mit einer narzisstischen Störung ist, dass sie als kleine Kinder zur Befriedigung der Bedürfnisse der Mutter oder anderer enger Bezugspersonen herhalten mussten und nicht in ihrer Eigenständigkeit geliebt wurden.
Ja, ich finde auch, es ist ganz wichtig, das nochmal zu betonen, dass das jetzt auch, wie du schon gesagt hast, keine Monster sind, die das alles absichtlich machen. Also, dass die wollen, dass ihr Umfeld leidet oder dass sie eine Beziehung führen, die für die andere Person nicht schön ist, weil die Beziehung war ja für die Ex-Freundin wahrscheinlich auch nicht schön. Also auch sie hat wahrscheinlich sehr darunter gelitten.
Wir können ja jetzt nicht mit ihr sprechen, genau, die
Genau,
andere Seite haben wir
genau.
nicht, aber.
Aber ja, also sie war sehr wahrscheinlich auch nicht mit der Beziehung zufrieden, aber war vielleicht nicht so reflektiert, wie er das jetzt mittlerweile ist. Konnte sich selbst vielleicht auch nicht so ganz gut verstehen, und deswegen auch mit den Dingen nicht aufhören.
Deswegen, also ich glaube, entsteht halt viel wie so eine Wunde eigentlich, durch eine Wunde in der Kindheit. Und in diesem Zitat von Heinz-Peter Röhr wird ja gesagt, dass die Mutter sich nicht richtig gekümmert hat um die Bedürfnisse von dem Kind. Jetzt werden wir vielleicht einige aufschreien und sagen, ah, die Mutter. Aber ich glaube, er meint einfach stellvertretend die Mutter für die ersten Bezugspersonen, wer auch immer die sind. Er sagt auch,
oft leidet eine Mutter selbst an dem Syndrom und ist auf die eigenen Bedürfnisse fixiert und stark mit inneren Problemen und Befürchtungen beschäftigt.
also das ist eigentlich das, was wir schon angesprochen haben. Also das Kind übernimmt die Rolle der Mutter, versucht sie zufriedenzustellen. Mutter im Sinne von der ersten Bezugsperson. Hierfür misst das Kind, das ist auch so eine Dramatik eigentlich der ganzen Sache oder eine Tragik, das wahre Selbst aufgeben mit seinen Empfindungen, seinen Interessen, seinen Bedürfnissen. Und dann entwickelt man so ein aufgesetztes Ich oder so wie so ein Fake-Ich.
Es entsteht das schale Gefühl, nur wegen der erbrachten Leistung geliebt zu werden. Das ist keine wirkliche Liebe, sondern Anerkennung der Leistung.
Ja, was ich mich jetzt gerade frage, also ging es der Mutter, die jetzt quasi ihr Kind nur liebt, in Anführungszeichen, wenn es richtig funktioniert, ging es der Mutter dann als Kind genauso? Also wurde die dann quasi von ihrer Mutter genauso behandelt?
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist das, was man auch generationales Trauma nennt. Das überträgt sich. Und Leute, die diesen narzisstischen Missbrauch in der Kindheit erfahren haben, die haben natürlich höhere Chancen, dass sie dann auch zu Narzisstinnen werden. Und so überträgt sich das immer weiter. Es ist praktisch dieser Mangel an wahrer Liebe, die sind als Kind nicht satt geworden, an Liebe und Zuneigung, also echte Liebe und Zuneigung, die nicht irgendwie Anerkennung von der Leistung ist praktisch. Und um diese Bedürftigkeit nicht zeigen zu müssen, weil das wäre ja ganz schrecklich, wenn du dich so verletzt zeigen müsstest, passieren halt zum Beispiel dann diese Überhöhung, dieses, ach, ich bin so toll und ich brauche immer das Lob und Anerkennung von außen, weil du dich im Grunde genommen selber schützen möchtest.
Sie sind gezwungen, die früh vermisste Liebe in hoffnungslos übersteigerter Weise immer wieder zu suchen. Die fehlende innere Sicherheit zu genügen, geliebt zu werden und sich selbst lieben zu können, soll immer noch von außen kommen, um das innere Loch zu stopfen. Es gibt im Menschen eine Art inneres Gefäß, in dem er alles, was er an Zuneigung, Aufmerksamkeit und Sympathie geschenkt bekommt, sicher lagern kann, wenn Dinge sich nicht so entwickeln, wie er es möchte.
Das fand ich halt so ein gutes Bild, um sich das so vorzustellen. Ja. Dieses innere Gefäß, was Löcher hat beim narzisstischen Menschen. Also, und der muss es immer wieder füllen und das geht ja unten wieder durch. Deswegen muss er immer wieder neu Zuneigung, Bestätigung und sowas zuführen durch andere vom Außen.
Ja.
Weil sonst sein Reservoir ganz schnell leer wäre. Ja, und das ist natürlich echt eine Situation, wo man sich vorstellen kann, man ist gar nicht sehr glücklich oder sehr selbstbewusst als.
Ja, man ist halt sehr abhängig auch von seiner Außenwelt. Ne? Aber sind die narzisstischen Personen dann irgendwann wenigstens so kurzweilig gesättigt davon? Also glauben die dann wenigstens, dass sie gut sind, wenn sie es von außen hören? Und verschwindet das dann nach einer Weile nochmal? Oder ist es dann von Anfang an eigentlich nur so ein ganz, ganz kurzes Lob?
Ich glaube, es ist eher eine ganz kurze Befriedigung. Du brauchst ja schon immer wieder diese Zufuhr von außen. Mhm. Du kannst es dir irgendwie nicht selber geben, so diese Liebe. Und ich glaube, das ist wirklich schlimm, weil du brauchst immer andere und vielleicht geben die dir das nicht so richtig oder enttäuschen dich andauernd. Ja, ich glaube, das fühlt sich jetzt nicht so gut an. Also ich glaube, diese Befriedigung kann halt nicht dauerhaft in sich selbst hergestellt werden. Wie soll man denn da rauskommen? Was ist denn der Weg der Heilung? Taco hat da einen ganz guten Weg für sich gefunden. Er hatte ja dann die Erkenntnis, dass er von seiner Ex-Partnerin emotional missbraucht wurde. Und da hat er sich gefragt,
wie gehe ich damit um jetzt? Sehe ich mich als Opfer? Nee, sehe ich mich nicht. Jetzt ist vor allen Dingen der Punkt zu gucken, warum ist mir das passiert? Und was kann ich machen, dass sowas nicht, also dass ich nicht wieder so einen Menschen anziehe oder selbst wenn es passiert, dass ein Mensch wieder quasi an meine Tür klopft, ich aber dann diese Mechanismen erkenne und dann sage Tschüss.
Ja, aber ich finde, das klingt auch wieder so einfach, ne? Ich weiß nicht, ob das die richtige Schlussfolgerung daraus ist, danach zu schauen, ob ich nochmal so einem Menschen begegne, sondern eher, wie verhalte ich mich in der Beziehung? Also wo sind meine Grenzen? Was erwarte ich mir von der Beziehung? Und wenn das dann nicht passt, dann Tschüss zu sagen und nicht die Person schon wieder in den Fokus zu stellen und zu beobachten, wie ist die Person zu mir? So.
Ja, ja, genau. Das ist auch ganz gut. Du hast total recht. Das hat er aber auch gemacht, muss ich fairerweise sagen. Taco, das war ihm auch ganz wichtig zu sagen, der hat, dass man Verantwortung für seine eigene Rolle in dieser missbräuchlichen Beziehung übernimmt. Vor allen Dingen hat er erkannt für sich selber, dass er vorher sehr konfliktscheu war. Was ihm geholfen hat?
Dass ich überhaupt verstanden habe, dass das, was da passiert ist, tatsächlich nicht nur mit mir zu tun hatte. Und dass ich auf dieses Thema gestoßen bin, Narzissmus. Also das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt gewesen für mich, um weitermachen zu können. Und dann war sehr entscheidend, dass ich dann angefangen habe, auf meine Anteile zu schauen. Ich bin zu harmoniebedürftig und habe mich zu wenig für positioniert in meinem Leben, für meine eigenen Grenzen.
Also das finde ich sehr cool, dass er ja nach der Beziehung drüber nachgedacht hat, wie er sich auch anders verhalten könnte oder sollte, damit es ihm besser geht in Beziehungen, damit er sich nicht selbst verliert. Ich finde, das sollte man nach jedem Beziehungsende mal machen oder auch, muss ja jetzt nicht immer eine Partnerschaft sein, aber auch ja mit Freunden, was ich jetzt vorhin auch meinte.
Diese Eigenverantwortung ist halt, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man guckt, okay, wie habe ich mich verhalten, was war denn so meine Rolle in dem Ganzen?
Genau.
Aber auch so dieses Thema Selbstwert. Ne? Ich finde das natürlich immer so ein bisschen affig, weil was ist denn Selbstwert? Oder Selbstliebe ist ja auch so im Trend, ne?
Ja.
Dass man sagt, ich liebe dich selber. Ich finde das immer so ein bisschen affig, aber ich glaube, Selbstliebe bedeutet natürlich für jeden und jede was anderes.
Ja.
Das könnte man zum Beispiel dadurch stärken, indem man sagt, okay, wenn ich ein komisches Gefühl habe, dann übe ich das erstmal in Situationen, das wahrzunehmen und setze dann meine Grenze. Sag zum Beispiel, ich will das nicht. Ist ja auch manchmal gar nicht so leicht. Ne?
Das stimmt.
Und auch wenn ich jetzt dabei Leute enttäusche und die dann sauer nachher auf mich sind, weil mein Bedürfnis ist ja auch wichtig.
Ja.
Und ich ziehe das jetzt mal durch und gehe in den Konflikt rein. Das könnte das zum Beispiel sein.
Genau, oder eben auch sowas wie Selbstakzeptanz, ne? Also, dass man seine Fehler auch irgendwo erkennt und die auch mitbringt, auch eine Partnerschaft, aber mit denen dann auch umzugehen weiß. Also, dass man jetzt nicht irgendwie angegriffen ist, weil jemand sagt, du bist faul, sondern man weiß es halt selber und kann damit halt anders umgehen oder hat irgendwie so diese Offenheit dafür, dass man versucht, was dran zu ändern oder so. Diese Selbstreflexion und Selbstakzeptanz ist es wahrscheinlich auch.
Mhm. Und natürlich schon auch Augen auf bei der Partnerwahl. Das genau. Hat auch Taco festgestellt.
Wenn du in eine neue Partnerschaft gehen willst, was für Menschen möchtest du denn eigentlich an deiner Seite haben? Wie soll sich das anfühlen? Wie möchtest du, dass mit dir gesprochen wird? Welche Gefühle spürst du, wenn dieser Mensch neben dir steht? Jetzt versuche ich vor allen Dingen zu sagen, steh hinter dem, der du bist. Du hast ganz viel für dich erreicht und nehme dich so an, wie du jetzt bist. Auch diese Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, ist eine ganz wichtige Erfahrung für dich und die wird dir sogar für dein Selbstwert und dein Selbstbewusstsein einen enormen Schub geben. Sei stolz auf dich und liebe dich selbst.
Ja, er sagt jetzt ja nochmal, liebe dich selbst.
Ja.
Aber ja, ich kann das schon nachvollziehen. Also man geht auf jeden Fall gestärkter aus so einer Situation raus. Also wenn quasi alles in Frage gestellt wird und er dann dieses Puzzle nochmal zusammensetzt, dann es ist, glaube ich, auch ein großer Schritt in die Richtung Selbsterkenntnis und was er auch am Anfang gesagt hat, welche Beziehung will ich führen? Also mit welchen Menschen will ich zusammen sein? Das ist ja auch... Also die Frage stellt man sich ja meistens sogar irgendwie gar nicht, sondern man sieht halt jemanden, findet den toll und will dann mit dem zusammen sein, aber man checkt ja quasi nicht erstmal so, was sind seine Eigenschaften, sondern was sind meine Eigenschaften. Ne? Mhm. Also ja, das finde ich echt, ist ein ziemlich großer Schritt, den er da gemacht hat.
Ich finde auch, das ist die Art und Weise, wie er jetzt damit umgeht, ist, glaube ich, überhaupt nicht selbstverständlich, weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sagen, ach ja, alles Schlechte, was mir passiert in meinem Leben, ist wegen meiner Eltern oder wegen meiner Ex-Partnerin, die hat mich so schrecklich behandelt, deswegen bin ich jetzt so und gehe irgendwie in neue Beziehungen. Ich glaube, das ist auch das mit dieser Eigenverantwortung, dass man sich halt nicht selber zum Opfer macht, weil das bringt einem nie was, diese Opferrolle zu übernehmen. Ist auch so, können auch ein bisschen narzisstisch sein, diese Opferrolle immer, ja und so und ihr müsst mir helfen. Aber ich glaube, dass es Teil der Lösung ist, wirklich ja seine eigene Rolle darin zu übernehmen, Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Und da sieht auch Dr. Bärbel Wadetzki, einen Teil der Lösung.
Wichtig ist ja der Weg zu sich selber. Ne? Also wenn ich mir einen narzisstischen Partner suche, dann werde ich ganz sicher keine gute Bindungsfähigkeit haben, weil dann würde ich nicht lange bei einem narzisstisch strukturierten Menschen bleiben. Das heißt, ich bin genauso bindungsverletzt wie mein narzisstisches Gegenüber und habe deshalb nicht gelernt, wirklich autonom in einer Beziehung zu sein. Der Weg raus heißt natürlich, dass ich mich mit meiner eigenen narzisstischen Seite auseinandersetze, weil da ja der Partner eine Rolle spielt und ich dann auch lerne, wieder zu meiner Autonomie, zu meiner Selbstbestimmtheit zurückzukehren, die ja in diesen Beziehungen auch nicht wirklich gelebt wird. Allein die Frage, was brauche ich, ist für viele Frauen fast ein Unding, weil sie oftmals gar nicht mehr wissen, was sie brauchen.
Was es natürlich ist, ist so eine Störung des Selbstwertgefühls. Und wie sie das eben gesagt hat, wenn ich dann mal erkenne, dass ich auch vielleicht narzisstisch strukturiert bin, weiß nicht, ich mache eine Therapie und gucke in meine Vergangenheit, was für Glaubenssätze ich mitbekommen habe und wie meine Eltern waren und so. Ich glaube, das ist auch was ist, wo man also sehr viele Tränen drüber vergießen kann, wenn man so eine sehr unschöne Wahrheit über sich selber feststellen muss.
Ja, da fällt mir auch das Buch ein von Stefanie Stahl. Kennst du das? Das Kind in dir muss Heimat finden.
Ja, ich habe es nicht gelesen, aber
ich habe es zweimal gelesen und es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, es zu lesen, aber es ist auch mega gut. Also man sitzt da und macht Übungen zu sich selbst und da werden auch eben so die Glaubenssätze oder das innere Kind, dem wird dann Fragen gestellt und so eine Art Selbstreflexion. Also man arbeitet dann quasi selbst daran, was glaube ich aus meinen Kindheitstagen, was glaube ich heute noch, wo kommt das her? Und das ist eine echt gute Übung, also kann ich dir empfehlen.
Ich glaube, dass es halt sehr oft oder viele Verletzungen kommen daher. Das hat jetzt zum Beispiel auch Heinz-Peter Röhr, mein Autor sozusagen, also den ich sehr überzeugend fand, in einem anderen Buch über Selbstliebe geschrieben. Der hat ja sowas gemacht, gesagt zum Beispiel, dass man mit sowas auf die Welt kommt wie einem Glaubenssatz eben durch solche Kindheitsverletzungen wie ich bin nicht willkommen oder ich bin nicht genug oder eben ich habe kein Recht auf eine eigene Meinung, weil ich mich immer anpassen musste an meinen Elternteil oder sowas halt. Und das sind so Sachen, die kann man natürlich ganz gut in der Therapie aufdecken. Genau, und damit kommen wir auch schon zu Handlungsempfehlungen. Mhm. Was kann man denn machen, wenn man in so einer narzisstischen Beziehung steckt? Vielleicht können wir da mal sammeln. Vielleicht können wir so ein bisschen brainstormen. Was kann man denn machen, wenn man wirklich jetzt bemerkt, ich stecke in so einer toxischen, narzisstischen Beziehung? Das wird einem so langsam gewahr. Und wie kann man sich verhalten?
Ja, ich würde, glaube ich, vielleicht so ein bisschen Buch führen. Also ich glaube, man neigt dazu, immer Dinge schnell zu verdrängen und wieder zu vergessen. Und vielleicht einfach mal so, okay, die Situation kam mir jetzt komisch vor, so habe ich mich gefühlt. Und vielleicht kann man das auch mal aufschreiben, also wenn man sich da nicht sicher ist.
Okay. Also du würdest sagen, schon so erstmal sich selber gewahr werden.
Beobachten.
Ja. Mhm. Und was ist mit Trennung und so?
Ja klar, das auch. Aber ich glaube, also klar, das sollte im Endeffekt, also wenn man in einer Beziehung nicht glücklich ist, dann sollte man sich auf jeden Fall trennen. Aber ich glaube, bis man zu diesem Punkt kommt, dass man sich trennen kann, weil man ja auch abhängig ist von der Person, also gibt es ja in verschiedenen Formen, aber bevor man an dem Punkt ist, stellt man ja erstmal alles in Frage. Also ich glaube, man ist ja halt wirklich, in der Situation stellt man sich selbst auch in Frage und muss da sich, glaube ich, erstmal rauskämpfen.
Mhm. Was ich auch noch oft gelesen habe oder was ja jetzt auch die Bärbel Wadetzki schon angedeutet hat, dass man mal guckt, was brauche ich eigentlich oder was mag ich denn eigentlich? So dieses, was sind meine Hobbys? Was für Personen gibt es noch in meinem Leben, die mir gut tun?
Ja.
Wo man wirklich ein warmes Gefühl hat, vielleicht ein wohliges.
Mit welcher Person will ich zusammen sein? Also was ist quasi mein perfektes Gegenstück? Was gibt mir ein gutes Gefühl und was gibt mir ein schlechtes Gefühl? Ich glaube, da das zu erkennen, ist auch sehr viel wert.
Ich glaube, mit einer wirklich durch und durch narzisstischen Person kann man wahrscheinlich auf Dauer nicht zusammenbleiben. Das ist wahrscheinlich so schrecklich, dass man da krank wird und dass es da jetzt dann schon das Beste ist, wenn man irgendwie auch sich zurückzieht und oder vielleicht sogar Kontakt abbricht.
Ja, das ist auch die Frage. Also bedeutet ein narzisstischer Partner oder eine Partnerin immer gleich Trennung oder kann man da gemeinsam dran arbeiten oder also
ja, das sind auch so Sachen, es gibt auch oft die Frage, die aufgetaucht ist, so soll man das, weil wenn man das alles mal sich erarbeitet hat, so diese ganzen Erkenntnisse, die jetzt auch Taco hatte, dann glaube ich, hat er mir auch gesagt, am liebsten würde man natürlich der Person alle Sachen sagen, die man jetzt weiß. Ich glaube, dass das nicht funktioniert, so habe ich es gelesen, weil das ja für die narzisstische Person auch unterbewusst abläuft. Ne? Also die sind sich ja selber nicht bewusst oder sehen sich dann sehr oft als diejenige, die in der Opferrolle ist sozusagen, sehr oft. Das ist halt so dieses, ja, die anderen sind immer so böse zu mir oder verhalten sich nicht richtig und warum sind die denn die ganze Zeit so zu mir? Das ist so schwierig zu sagen. Ich weiß es natürlich auch nicht richtig. Das habe ich jetzt auch nicht einen der ExpertInnen gefragt, aber sagen wir mal so, wenn man wirklich eine gesunde Beziehung führen möchte, wo man auf Augenhöhe ist, dann weiß ich nicht, ob das mit so einer Person möglich ist. Je nachdem natürlich, wie stark das ausgeprägt ist. Ne?
Ja.
Was würdest du denn sagen, was ist denn für dich so eine gesunde Beziehung aus deiner Sicht?
Das wird jetzt sehr philosophisch. Eine gesunde Beziehung für mich ist, wenn jeder Mensch in der Beziehung noch er selbst sein kann, sich nicht verstellen muss, sondern so geliebt wird quasi, wie er ist, auch mit den Fehlern, die man hat. Und dass man da mit den Fehlern und den Grenzen auch offen umgehen kann. Also, dass man Verständnis bekommt, wenn man, wie Taku jetzt zum Beispiel, jetzt nicht mehr nochmal losfahren wollte im Urlaub, sondern sich einfach ausruhen wollte und das jetzt nicht in den Plan von seiner Ex-Freundin gepasst hat, aber trotzdem akzeptiert wird. Also, ich glaube, sehr viel Verständnis und Akzeptanz sollte in einer gut funktionierenden Beziehung da sein.
Ich finde auch, das ist immer so schwierig zu sagen, weil eine Beziehung ist natürlich schon auch immer eine Form der Abhängigkeit, aber irgendwie so schön abhängig.
Ja.
Ich habe einfach mal ein Zitat jetzt nochmal von Heinz-Peter Röhr, der, finde ich, hat das auch mal wieder ganz gut beschrieben.
Sich auf konstruktive Weise abhängig zu machen, ist eine Kunst. Es bedeutet, in gewisser Weise abhängig zu sein und gleichzeitig unabhängig zu bleiben. Beziehung bedeutet eben nicht, sich dem Partner zu unterwerfen oder ihn dominieren zu müssen. Sich bewusst und tief auf eine Beziehung einlassen zu können, setzt voraus, dass eine gewisse emotionale Eigenständigkeit erreicht wurde.
Das ist sehr oft dieses Ziel, sich frei zu fühlen in seinen Bedürfnissen und trotzdem gebunden zu sein.
Genau.
So dieses, was Bärbel Wadetzki gesagt hat, dieses Wir, dass es ein Wir gibt. Und jeder darf auch, wie du gesagt hast, authentisch sein und mit seinen Bedürfnissen so sein, wie er ist. Aber man ist trotzdem in einer Beziehung und vielleicht auch ein bisschen abhängig von sich. Aber ja, ja. Es kann dann ja auch aber Spaß machen.
Genau, die Abhängigkeit kann ja auch gut sein. Also im Bestfall bringen ja alle Partner Qualitäten mit, die den anderen ergänzen. Ne? Also von daher ist die Abhängigkeit ja auch gar nicht so verkehrt.
Ja, und vor allen Dingen, was auch, glaube ich, immer hilft, das haben zumindest jetzt alle gesagt, auch vor allem Taco, dieses an seinem Selbstwert zu arbeiten. Gerade wenn man schon mal betroffen war von narzisstischem Missbrauch.
Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist nach seinen eigenen Grenzen zu schauen. Also dass man da jetzt schaut, dass die andere Personen die nicht überschreiten. Dass man weiß, wie viel man leisten kann oder wie viel man geben kann oder wie viel man oder wie sehr man sich öffnen will. Also, dass man da einfach seine Grenzen kennt. Und ich glaube, da ist schon sehr viel getan. Wenn du dich selbst kennst und weißt, was dir zu viel ist, dann kannst du auch vieles abwehren, was so versucht, über die Grenze zu schreiten. Was meinst du?
Wie gesagt, das ist halt wirklich sowas wie, da ich habe alles in mir, was ich brauche. So, das ist auch immer sowas, dass man, an das ich mich jetzt immer erinnern muss. Na klar, wir sind soziale Wesen und vieles entsteht sozusagen zwischen uns. Aber so mein Selbstwert, der ist in mir und den gebe ich mir oder mein inneres Zuhause sozusagen.
Genau, ja.
Und dann brauche ich eigentlich auch nicht immer diese unbedingte Bestätigung von außen oder diese Abhängigkeit, diese ungesunde von jemandem, der mir dieses selbstgewählte Gefängnis, wo man sich halt auch in so einer narzisstischen Beziehung wiederfindet.
Genau, ich glaube auch, wenn man weiß, wer man selbst ist und was man kann, dann braucht man jemanden von außen. Also dann brauchst du auch keinen auf die Schultern klopfen oder eine gute Note oder sonst was, sondern du bist dir ja selbst genug, denn...
Das war es auch schon wieder von uns in dieser Woche. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr etwas mitnehmen konntet. Abonniert uns gerne und gebt uns eine gute Bewertung, denn das ist ganz wichtig, damit wir auch unsere Arbeit weitermachen können. Ich danke dir, liebe Tine, für die tollen Anregungen. Und wenn ihr Feedback habt oder Themenvorschläge, könnt ihr uns gerne schreiben an tabularasa@sr.de. Ihr findet uns auch auf Insta unter tabularasa_podcast_sr. Jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Tabula Rasa.
Tabula Rasa.
Weg, weg, weg mit Tabus.
Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.